Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Wie bereits angekündigt, wollen wir uns heute mit der Frage befassen, welchen Tag sollen die Christen halten? Nachdem der durch Christus gestiftete neue Bund am Pfingsttag nach seiner Auferstehung in Kraft trat, stoßen wir im Neuen Testament auf zwei Stellen, wo das Halten von Tagen ausdrücklich erwähnt wird. Wenn es also in dieser Hinsicht ein verbindliches Gebot für den Christen gibt, müsste es uns hier gesagt werden. An die Christen in Rom schreibt Paulus: Einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Ein jeglicher sei in seiner Meinung gewiss. Es ist offensichtlich, dass Paulus hier keineswegs ein Gebot erlässt, diesen oder jenen Tag zu halten, auch den Sabbat nicht. Denn die Meinung, alle Tage gleich zu halten, wäre für jeden, der noch unter dem Sabbatgebot steht, eine unmögliche Einstellung, die notgedrungen zur Gebotsübertretung führen müsste. Der Apostel macht deutlich, dass im Rahmen der christlichen Freiheit dem einzelnen Gläubigen gestattet ist, Tage zu halten oder auch nicht zu halten. Ganz anders reagiert Paulus jedoch, als judaistische Irrlehrer den heidenchristlichen Gemeinden Galatiens das Halten der alttestamentlichen Feiertage wieder auflegen wollen. Hören wir ihn selbst. Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Warum ist hier der Apostel gegen das Halten gewisser Tage? Weil es sich erstens nicht um Einzelchristen, die für sich persönlich dieser Meinung leben, handelte, sondern um Gemeinden Christi, denen diese jüdischen Gebote als verbindlich aufgebürdet wurden. Und zweitens, weil sich die Galater unter das Gesetz stellen wollten, als ob dies zum Christsein und zum Heil notwendig sei. Aus diesen beiden Stellen geht eindeutig hervor, dass Sabbatheiligung oder das Halten irgendwelcher Tage nicht zum Wesen des neuen Bundes gehören und darum auch nirgends den Christen geboten wurden. Aus diesen Gründen ist es von der Schrift her nicht gerechtfertigt, wenn manche den Sonntag als den christlichen Sabbat bezeichnen. Wenn immer der Sabbat in der Bibel erwähnt wird, handelt es sich dabei um den siebenten Tag der Woche. Nirgends wird in der Schrift gesagt, dass der erste Tag der Woche, unser Sonntag, anstelle des jüdischen Sabbats eingesetzt worden sei. Darum ist es unbiblisch, wenn man die Anweisungen des Sabbatgebots auf den Sonntag überträgt und ihn dadurch zu einem christlichen Ruhetag mit Arbeitsverbot ummünzt. Weil es uns um neutestamentliches Christentum geht, können wir deshalb niemals einer vom Alten Testament geprägten Sonntagsheiligung das Wort reden, weil das Neue Testament sie nicht kennt. Andererseits sind wir angehalten, auf die besondere Bedeutung hinzuweisen, die dem ersten Tag der Woche, heute Sonntag genannt, im Neuen Bund zuteil wird. Was geschah nach der Schrift an diesem Tag? Christus stand am ersten Tag der Woche von den Toten auf, wie in Markus 16,9 ausdrücklich festgestellt wird. Als er auferstanden war, früh am ersten Tage der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena. Auch aus den Worten der Emmaus-Jünger geht dies deutlich hervor. An diesem Tage wurde also Christus, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Durch die Auferstehung erwies er sich als ein Sohn Gottes nach dem Geist. Ohne seine Auferstehung wären die Christen, nach Paulus, die elendesten unter allen Menschen. Welcher Tag könnte darum für die Jünger mehr Bedeutung haben als der Tag der Auferstehung des Herrn? Doch nicht nur die Auferstehung Christi, sondern auch die Ausgießung des Heiligen Geistes, die erstmalige Verkündigung des ganzen Evangeliums vom Auferstandenen und die Gründung der Gemeinde des Herrn ließen Gott und Christus an einem ersten Tage der Woche geschehen. Denn das jüdische Pfingsten wurde nach 3. Mose 23 immer an diesem Tag begangen. Wer möchte anzweifeln, dass Gott nicht auch dadurch die Bedeutung dieses Tages für das Zeitalter des neuen Bundes hervorhob? Im neuen Bund wird von den Nachfolgern Christi erwartet, dass sie gewillt sind, sich regelmäßig zu versammeln. Dies entnehmen wir aus der Ermahnung: Lasset uns unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es bei etlichen Gewohnheit ist, sondern einander ermahnen, und dies umso viel mehr, als ihr den Tag sich nahen seht. Jesus gebot seinen Jüngern mit den Worten: Solches tut zu meinem Gedächtnis, das Abendmahl zu halten. Paulus, der dieses Gebot Christi der Gemeinde in Korinth weitergab, stellt nun fest: Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt zu essen, so wartet aufeinander. Der ganze Zusammenhang zeigt, dass er hier nicht von einer gewöhnlichen Mahlzeit, sondern vom Herrenmahl spricht, das bei ihrer Zusammenkunft gehalten wurde. Das Stillen des Hungers und Durstes habe, so ermahnt Paulus, daheim zu geschehen und nicht in der Gemeinde Gottes. Wer das Abendmahl und die Frage, wann die ersten Christen es feierten, recht verstehen will, darf die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass die Schrift verschiedene Bezeichnungen für dieses Mahl kennt. Paulus nennt es Mahl des Herrn, Tisch des Herrn oder auch gesegneter Kelch oder das Brot, das wir brechen. Letztgenannter Ausdruck erklärt sich auch aus den Einsetzungsworten: Der Herr Jesus nahm das Brot, dankte und brach es und sprach. Wenn also der Begriff Brotbrechen nach Gründung der Gemeinde in Verbindung mit Teilen der christlichen Anbetung, wie zum Beispiel Wortverkündigung und Gebet, vorkommt, handelt es sich dabei um das Herrenmahl. Es soll nicht verschwiegen werden, dass dieser Begriff im Neuen Testament auch für normale Mahlzeiten gebraucht wird, doch dann ist auch erwähnt, dass es sich um die Aufnahme von Speise handelte. Dies wollen wir im Auge behalten, wenn wir nun fragen: An welchem Tage hielten die Jünger das Herrenmahl? Lukas berichtet uns als Augenzeuge: Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben daselbst 7 Tage. Wenn man bedenkt, dass es Paulus nach dem Bericht sehr eilig hatte, nach Jerusalem zu kommen, scheint ein 7-tägiger Aufenthalt befremdend. Doch im nächsten Vers wird uns erklärt, warum und worauf Paulus wartete. Als wir uns nun am ersten Tage der Woche versammelt hatten, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, weil er am folgenden Tage abreisen wollte, und dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Aus diesem Bericht geht hervor, dass sich die Christen in Troas am ersten Tage der Woche zum Herrenmahl versammelten, und darum wartete Paulus auf diesen Versammlungstag, um ihnen das Wort verkündigen zu können. Übrigens, während ihres 7-tägigen Dortseins verging auch ein Sabbat. Doch wir hören kein Wort davon, dass Paulus und die Seinen ihn hielten, geschweige denn von einer Versammlung der dortigen Gemeinde am 7. Tag, wie es Lukas häufig von den jüdischen Synagogenversammlungen berichtet. Nein, Lukas bezeugt vielmehr, dass die Jünger Christi sich am ersten Tage der Woche versammelten. Auf den Einwand, dies wäre die einzige Stelle, die den Sonntag als Versammlungstag der Christen bezeugt, antworten wir: Das ist immerhin ein konkretes Beispiel. Während man für die Heiligung des Sabbats durch eine christliche Gemeinde nicht ein einziges vorweisen kann. Lasst uns zusammenfassen. Erstens, den Christen wurde geboten, sich zu versammeln. Zweitens, ihnen wurde ebenfalls geboten, am Mahl des Herrn teilzunehmen, und zwar dann, wenn sie als Gemeinde zusammenkommen. Drittens, das einzige Beispiel im Neuen Testament, wo ausdrücklich erwähnt wird, dass sich Jünger versammelten, um das Herrenmahl zu halten, geschah am ersten Tage der Woche. Daraus ersehen wir, dass der erste Tag der Woche, unser Sonntag, im Neuen Bund eine besondere Bedeutung hat, indem sich die Christen an diesem Tag zur Anbetung versammeln, um in besonderer Weise der vielfachen Segnungen ihres Erlösers zu gedenken, wenn sie das Abendmahl zusammen feiern. Weil an diesem Tag Christus sich durch die Auferstehung als der Herr erwies und die Gläubigen an diesem Tag seiner im Herrenmahl besonders gedachten, ist es durchaus verständlich, dass dieser Tag bereits in der Offenbarung als des Herrn Tag bezeichnet wird. Mit den Worten: Der Geist kam über mich an des Herrn Tag, beschreibt Johannes, an welchem Tag er die Offenbarung empfing. Zu beachten ist, dass hier im Urtext ein Ausdruck benutzt wird, der im Neuen Testament nur noch einmal, und zwar in Verbindung mit dem Herrenmahl, gebraucht wird, so dass die Deutung auf den Tag des Herrn, also den Gerichtstag, ausgeschlossen ist. Was läge auch näher, als den Tag, an dem die Christen ständig das Herrenmahl feierten, als Herrentag zu bezeichnen, zumal er sich an diesem Tag durch seine Auferstehung als der Herr erwies. Dass mit Herrentag tatsächlich unser heutiger Sonntag gemeint ist, wird auch von den nachapostolischen Schreibern bestätigt. So heißt es in der um 125 entstandenen 12-Apostellehre: Am Tage des Herrn versammelt euch, breche das Brot und sage Dank. Ignatius schreibt um 110 nach Christus an die Magnesier: Wir feiern nicht mehr den Sabbat, sondern halten den Tag des Herrn, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod. Diese Stimmen der Geschichte, niemand behauptet, dass es sich um inspirierte Schreiber handelt, zitiere ich auch deshalb, weil immer wieder behauptet wird, dass im Jahre 321 durch Konstantin unter Einfluss der katholischen Kirche der Sabbat abgeschafft und der Sonntag eingeführt worden sei. Das ist einfach ein Irrtum, der auch durch ständiges Wiederholen nicht wahr wird. Was tatsächlich geschah, ist, dass Konstantin den Versammlungstag der Christen zum gesetzlichen Feiertag erklärte. Hier die Worte eines katholischen Theologen, die eindeutig zeigen, dass auch diese Kirche um den tatsächlichen Ursprung des Herrentags weiß. Die erste Spur des christlichen Sonntags treffen wir um das Jahr 55 beim heiligen Paulus im 1. Korintherbrief, wo er nämlich von einer karitativen Sammlung spricht für die Christen von Jerusalem, die am ersten Tage der Woche, also am Sonntag, stattfinden soll. Der Sonntag ist also der Tag, an dem sich die christliche Gemeinschaft versammelt, so schon in apostolischer Zeit. Und zwar versammelt sie sich zum Brotbrechen, zur Feier der Eucharistie, wie aus einer Stelle der Apostelgeschichte hervorgeht. Der Sonntag gehört also dem Urchristentum an. Der Sonntag ist der Tag, an dem die Christen zusammenkommen, um ihres Herrn zu gedenken, und zwar so, wie es ihnen aufgetragen war in seiner Stiftung. Tut dies zu meinem Andenken. Und darum, lieber Hörer, gilt auch heute für biblische Gemeinden Christi, was damals galt. Sie versammeln sich am ersten Tage der Woche, um das Brot zu brechen. Sie feiern am Herrentag das Herrenmahl, bis dass er kommt. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe, in der wir uns mit der von manchen ständig in den Mittelpunkt gerückten Frage der Sabbatheiligung befassen. Da ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer Wert darauf legen, das Gesagte in Ruhe zu überdenken und anhand der Schrift zu überprüfen, möchte ich Ihnen heute die 32-seitige Broschüre »Sabbat oder Sonntag« anbieten. Dieselbe enthält nicht nur den Wortlaut der heutigen Ansprache und die dazugehörigen Bibelstellen, sondern geht im Lichte der Schrift auch auf häufig vorgebrachte Sabbat-Argumente ein. Diese Schrift »Sabbat oder Sonntag« durfte nicht nur schon vielen Menschen in dieser Frage zur biblisch fundierten Klarheit verhelfen, sondern hat sich schon häufig als brauchbares Werkzeug erwiesen, um irregeführten Seelen zur Freiheit in Christus den Weg zu weisen. Bitte fordern Sie die kostenlose Zusendung noch heute bei mir an. Kennwort: Sabbat. Postkarte genügt. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21 02 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21 02 10. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.